Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Stress lass nach und wir haben schon gehört über den Punkt Stille und Einsamkeit, damit haben wir gestartet. Die helfen uns dabei, Zeiten mit Gott im Alltag zu erleben. Sie sollen uns helfen, zur Ruhe zu kommen und einen klaren Kopf für die Herausforderungen unserer Zeit zu behalten. Im zweiten Teil ging es um den Sabbat, den Tag des Herrn, der auch zu unserem Tag werden kann, wenn wir ihn so feiern, wie Gott sich das gedacht hat. John Mark Comer, der Autor von dem Buch, das dieser Predigtreihe zugrunde liegt, empfiehlt den Sabbat, also unseren Sonntag, als Quelle für die kommende Woche und verband persönliche Verpflichtungen aus diesem Tag. Er möchte an diesem Tag, so gut es geht, nicht arbeiten. Im heutigen Teil der Predigt geht es um das Thema einfach leben. Wie der Wolfgang schon angedeutet hat, das kann man verschiedentlich verstehen, wie einfach leben einzuordnen ist. Ich glaube, nach der Predigt habt ihr da mehr Orientierung. Wie unser Leben einfacher werden kann, dazu gebe ich euch tatsächlich Impulse, aber zuerst einmal ein paar eher härtere Fakten. Wir leben in einer Kultur des Mehr, einer Kultur der gähnenden, unstillbaren Gier. Nach allem. Lust auf mehr Essen, mehr Kleidung, mehr Geräte, mehr Apps, mehr Dinge, mehr Quadratmeter, mehr Erfahrungen, mehr Stempel im Reisepass. Immer mehr. Und dieses Evangelium, das Mehr, lautet, je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Ein Soziologe geht sogar so weit zu sagen, dass nicht der Atheismus das kulturelle Christentum ersetzt hat, sondern der Konsum, der Materialismus. Wir beziehen unseren Sinn heute aus dem, was wir konsumieren. Die meisten von uns würden es nie zugeben. Aber viele von uns glauben an den Satz, ich bin, was ich trage oder kaufe oder besitze. Oder die Marke meines Telefons, meines Autos, das ich fahre, die Gegend, in der ich wohne. Für viele Menschen sind Dinge nicht einfach nur Dinge, sie sind Identitäten. Geld ist der neue Gott. Und es gibt einen Grund, warum der einzige andere Gott, den Jesus jemals mit Namen erwähnt hat, Gott Mammon ist, der Gott des Geldes, steht in Matthäus 6, Vers 24. Und wir stehen alle in der Gefahr, diesem Geist auch zu verfallen. Was wir allerdings auch nicht aus dem Blick verlieren dürfen, ist die Tatsache, dass unsere Gesellschaft auf Unterdrückung ausgelegt ist. Wir mögen glauben, dass die Sklaverei 1865 abgeschafft wurde, aber in Wirklichkeit wurde sie nur nach Übersee verlagert. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt heute 28 Millionen Sklaven auf der Welt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Häuser und Wohnungen voll mit den Sachen sind, zum Beispiel T-Shirts, Uhren, Schuhe, Südfrüchte, die mit Hilfe von Sklaven in Südostasien und Afrika produziert wurden. Ich habe uns hier einmal ein Bild mitgebracht, das die weltweite Vermögensverteilung deutlich macht. Das ist die globale Vermögenspyramide. Schaut mal ganz oben das dunkelblaue. 1,2% der erwachsenen Menschen besaßen im Jahr 2022 47,8% des weltweiten Reichtums. Nur die ganz kleine Spitze da oben. Die Hälfte von allem. Ganz unten besitzen 53,2% aller Menschen nur 1,1% unseres Gesamtvermögens. Da stimmt was ganz grundsätzlich nicht. Das war aber nicht immer so. Noch vor circa 100 Jahren lebten die meisten Menschen der westlichen Welt noch von der Landwirtschaft. Was man nicht selbst anbautete oder erwirtschaftete, tauschte man mit den Nachbarn. Was die Menschen damals besaßen, waren die Dinge, die sie brauchten. Im Jahr 1927, also vor fast 100 Jahren schon, schrieb ein Journalist über Amerika: Unsere Demokratie befindet sich im Umbruch. Man nennt ihn, diesen Umbruch, Konsumismus. Die vorrangige Bedeutung des amerikanischen Bürgers für sein Land ist jetzt nicht mehr die des Bürgers, sondern die des Konsumenten. Unsere Konsumwirtschaft lebt davon, dass Menschen Geld, das sie teilweise überhaupt nicht besitzen, ausgeben für Dinge, die sie nicht brauchen. Und wir haben vielleicht schon gehört, dass unsere Wohnungen und Häuser heute doppelt so groß sind wie vor ungefähr 50 Jahren, aber nur die Hälfte der Menschen darin leben. Die tausenden Werbeanzeigen, die wir täglich sehen, werden absichtlich so gestaltet, dass sie das Feuer der Begierde in unseren Bäuchen schüren. Aber es ist ein Trugschluss zu denken, dass das Glück mit steigendem Wohlstand in gleichem Maße zunehmen würde. Es gibt da wohl so Berechnungen mit einer Grenze von 75.000 Euro im Jahr oder so. Da wird das Glück nicht mehr, sondern eher weniger. Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums leiden heute 10-mal so viele Menschen in der westlichen Kultur an Depressionen wie noch vor einem halben Jahrhundert. Amerikaner und Europäer haben immer mehr von allem, außer vom Glück oder der Zufriedenheit. Was sollen wir also tun? Zurück zu den Löchern im Hinterhof als Toilette, fließendes Wasser aufgeben, Kreditkarten zerschneiden? Nee, das würde unser Problem nicht lösen. Denn das Problem sind nicht die Dinge an sich. Das Problem ist, dass wir aufgrund unseres unstillbaren menschlichen Verlangens den Dingen keine Grenzen setzen. Und dass wir glauben, dass wir alle möglichen Dinge brauchen, um glücklich zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit viel weniger brauchen. Und das, wenn mehr Dinge oft noch mehr Stress machen. Mehr Stunden im Büro, mehr Schulden, mehr Jahre im Job, zu dem ich mich vielleicht gar nicht berufen fühle. Mehr vergeudete Zeit mit Putzen, Instandhalten, Reparieren, Organisieren, Aktualisieren. Von all dem Kram, den ich nicht mehr brauche. Das sind nämlich die wahren Kosten. Nicht nur der Einkaufspreis, sondern da kommt noch ganz viel anderes dazu. Unsere Prioritäten sind interessant. Statt Geld zu verdienen, um mehr Zeit zu haben, entscheiden wir uns fürs Gegenteil. Wir investieren Zeit, um Geld zu verdienen. Jesus und die Schreiber des Neuen Testaments haben die Zahl unserer materiellen Bedürfnisse auf sage und schreibe zwei Dinge reduziert. mal kurz in die Runde gehorcht, welche zwei könnten das sein? Was brauchen wir laut Jesus wirklich? Liebe? Könnte sein. Ja, was noch? Essen, ganz wichtig. Nahrung, genau. Und? Was anzuziehen, wäre auch gut, ja. Genau. Also, tatsächlich steht da Nahrung und Essen. Ich würde sagen, in unserem Kulturraum wäre ein Dach über dem Kopf auch noch ganz gut. Also in Israel kann man nicht erfrieren. Da ist es immer relativ oder auch heiß, warm bis zu heiß. Aber die drei Sachen, irgendwie eine Unterkunft, was zu essen, was anzuziehen. Die drei Sachen sind das, was wir wirklich brauchen, um zu leben. Natürlich die Liebe, ohne die geht es auch nicht. In der Bibel gibt es zahlreiche Stellen, in denen über Besitz gesprochen wird und eine davon lautet, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Kennen wir bestimmt, ne? Eine andere, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das bedeutet also, dass sich die wichtigsten Dinge in unserem Leben nicht in unserem Kleiderschrank oder in unserer Garage finden lassen. Was auch immer das sogenannte Wohlstandsevangelium sagt und woher das kommt, von Jesus stammt es definitiv nicht. Was er stattdessen gesagt hat, ist, sammelt kein Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Und jetzt kommt's. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6, Vers 29 bis 31, das steht in der Bergpredigt, also von Jesus selber. Ja, wo deine Ressourcen sind, wo du die hingibst, dorthin gibst du auch dein Herz. Und dann gibt es ja noch die Zuspitzung in Vers 24. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Also sind die Fragen, die jetzt auf der Hand liegen, in welche Sache, Arbeit oder Idee investiere ich mich? Was nimmt einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch? Wofür gebe ich Geld aus und welcher Besitz ist mir wichtig? Worüber mache ich mir viele Gedanken und möglicherweise auch Sorgen? Ich denke, es ist gut, wenn wir diese Fragen ganz ehrlich für uns beantworten und gerne auch in Ruhe. Sie können uns helfen, unseren inneren Antreibern ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Diese Fragen sind übrigens dann auch für die Hauskreise aufgelistet. John Mark Comer sieht einen Ausweg aus dem immer mehr. Er nennt es Einfachheit, Genügsamkeit oder Minimalismus. Eine Definition von Minimalismus ist die bewusste Förderung von Dingen, die wir am meisten schätzen und die Beseitigung von allem, was uns davon abhält. Beides gehört zusammen. Es geht darum, die unzähligen Ablenkungen zu beseitigen, die unsere Ängste verstärken und uns mit einem endlosen Strom von nervtötendem Unsinn füttern und uns taub machen für das, was wirklich wichtig ist. Das Ziel besteht darin, dein Leben zielstrebig und sehr bewusst zu gestalten, im Hinblick auf das, was am wichtigsten ist. Und das ist für diejenigen, die bei Jesus in die Lehre gehen, Jesus selbst und sein Reich. Und das Leben in Gottes Reich ist gekennzeichnet von einer ganz sorglosen Unbekümmertheit zum Thema Besitz. sorglose Unbekümmertheit. Jesus nachzufolgen bedeutet, besonders in der westlichen Welt, in einer ständigen Spannung zwischen dankbarer, glücklicher Freude an den schönen Dingen und einem einfachen Lebensstil zu leben. Das ist nicht einfach, das zieht aneinander. Und in der Spannung stehen wir. Mir ist wichtig, dass diese Grundlagen auch ganz praktisch heute in unserem Leben eine Anbindung finden können. Daher jetzt 12 Tipps, wie wir zu einem genügsameren Lebensstil finden können. Schau mal, was für dich davon passen könnte. Erstens, bevor du etwas kaufst, frag dich, wie hoch die tatsächlichen Kosten für diese Sache sind. Kann ich es mir tatsächlich leisten? Wie viel Zeit wird es mich kosten, um mich darum zu kümmern? Wie oft werde ich es benutzen? Hilft es mir, Gott und seine Welt noch mehr zu genießen, oder lenkt es mich eher davon ab? Zweitens, bevor du etwas kaufst, frag dich, ob du durch den Kauf Arme ausbeutest oder der Erde schadest. Ganz aktuelles Thema, das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil man ganz vieles überhaupt nicht weiß, ist ein großes Dilemma heutzutage, finde ich, aber es ist wert, darüber immer wieder nachzudenken. Dinge wie Mindestlohn, Gesundheitsversorgung und Gewerkschaften sind beispielsweise in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch oder Vietnam meist Fremdwörter. Laut John Mark Comer verdienen nur 2% der 1,5 Milliarden Menschen, die weltweit in der Bekleidungsindustrie arbeiten, damit genug, um ihre Existenz zu sichern. Drittens, verbiete dir Spontankäufe. Je größer das Objekt ist, desto länger solltest du warten, überlegen, beten. Und John Mark Comer sagt, du wirst schockiert sein, wie gut es sich anfühlt, etwas nicht zu kaufen. Viertens, wenn du etwas kaufst, entscheide dich für weniger, aber für bessere Qualität. Kennt ihr das auch? Zweimal gekauft, weil man es einmal billig gemacht hat? Ja, kauf lieber nur einmal und dafür richtig. Und wenn du dir das hochpreisige Produkt aktuell nicht leisten kannst, kauf es später oder gebraucht. Fünftens, wenn möglich, teile. Nicht jeder braucht einen eigenen Hochdruckreiniger. Oder in Großstädten braucht man auch nicht unbedingt ein eigenes Auto. Man kann teilen oder leihen. Produkte gemeinsam nutzen. Manche leben sogar in Wohngemeinschaften und nicht ganz alleine in einer Wohnung oder in einem Haus sogar. Sechstens, gewöhne dir an, Dinge zu verschenken. Willst du mehr Sorgen? Mehr Segen in deinem Leben erleben, dann gib großzügig, regelmäßig. Gibt es Dinge, die du nicht brauchst, ein anderer aber schon? Siebtens, stell einen Budgetplan auf. Der Autor des Buches erstellt einen Haushaltsplan und bespricht ihn jedes Jahr mit einem guten Freund. Das ist interessant. Und der macht es dann ebenso. Die tauschen sich also über ihre Wirtschaftslage aus. Anschaffungen von über 1.000 Euro bedürfen der Zustimmung des jeweils anderen. Also, man ist sich gegenseitig Rechenschaft schuldig. Und ich denke, wenn man dann schon einen Termin machen muss, sich besprechen muss, ist das okay bei mir, dann überlegt man sich vorher schon ein paar Mal, ob man dieses Gespräch überhaupt führen möchte. Achtens. Lerne, Dinge zu genießen, ohne sie zu besitzen. Wie den Park um die Ecke, die öffentliche Bibliothek und ein schönes Café. Neuntens, kultiviere eine tiefe Wertschätzung für die Schöpfung, vor allem Orte, die von der Zivilisation noch weitgehend unberührt sind, haben das Potenzial, uns auf eine Weise für unseren Schöpfer zu sensibilisieren, wie es nur wenige Dinge können. Sie weckt in uns Dankbarkeit und Staunen, also raus in die Natur. Kultiviere ist zehntens eine tiefe Wertschätzung für die einfachen Freuden. Es geht beispielsweise um einen schönen Sonnenaufgang oder Untergang, einen leckeren Kaffee oder Tee, ein selbstgekochtes Essen mit der Familie, ein gutes Gespräch mit einem Freund oder ein Abendspaziergang. Die kleinen Dinge können einen großen Unterschied machen. Elftens, erkenne Werbung als das, was sie ist, Propaganda. Lasst uns nicht auf die bunten, kitschigen Bilder und Versprechungen der Werbung hereinfallen. Sie wollen uns nur weismachen, dass wir mit mehr glücklicher wären. Und zwölftens, führe eine fröhliche und glückliche Revolte gegen den Geist des Materialismus. Das wurde bereits über Franz von Assisi und seine Anhänger gesagt. Ja, weniger ist mehr. Und lasst uns das fröhlich umsetzen. Ja, diese Leitlinien und Tipps sollen dabei helfen, mit einem einfachen Lebensstil zu beginnen und ihn immer wieder neu umzusetzen. Dann entsteht vielleicht die Frage, ja, womit fange ich denn jetzt an? Frag dich doch persönlich, wo das größte Wachstumspotenzial für dich ist. Jetzt ein bisschen was für die älteren Semester. Ist es deine Plattensammlung? Vielleicht deine Bücher? Deine Schuhauswahl? Die Klamotten im Schrank? Oder. Eine hilfreiche Frage dazu ist, was würde Jesus tun, wenn er an meiner Stelle wäre? Was würde Jesus tun, wenn er an meiner Stelle wäre? Mein Geschlecht, meine Zeit, mein Familienstatus, mein Gehalt, was würde Jesus da tun? Wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen, kommen wir mit Sicherheit einen Schritt auf dem Weg gegen Rastlosigkeit und Hektik weiter. Der Weg und die Entscheidung, nach dem Willen von Jesus zu fragen, wird uns etwas kosten. Aber es nicht zu tun, würde uns Geld, Zeit, ein Leben in Gerechtigkeit, das Geschenk des reinen Gewissens, Zeit für das Gebet, eine unbelastete Seele und vor allem das wahre Leben, das wirkliche Leben kosten. Lasst uns deshalb, wie Paulus, die Entscheidung treffen, dass wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Er hatte gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden und lebte mit Sicherheit nicht im Überfluss. Lasst uns die Entscheidung treffen, dass unerfüllte Wünsche nicht unser Glück einschränken. Lasst uns ein einfaches Leben an Gottes Hand gehen. Lasst uns freigebig sein und dankbar für alles, womit Gott uns beschenkt. Amen.